RBB 24 Inforadio. Das Forum.
So viel Lob ist selten geworden in unserer öffentlichen Debatte, aber das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird zum 75. Jahrestag seines Inkrafttretens kräftig gefeiert. Es war als Provisorium gestartet, es scheint aber auch den Unwägbarkeiten der Gegenwart zu trotzen. Oder muss es sturmfester werden? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur in der Berliner Kronenstraße. Mein Name ist Harald Asel. Was hat das Grundgesetz stark gemacht? Welche historischen Erfahrungen sind eingeflossen? Welche Herausforderungen für die Verfassung gibt es jetzt? Oder sind es Herausforderungen an uns, die mithilfe der Verfassung politisch gestalten, politisch begleiten? Das möchte ich besprechen mit meinen Gästen und später auch mit Ihnen hier im Saal. Zu Beginn stehen drei Impulse, die auf verschiedene Zeitebenen Bezug nehmen. Wir blicken auf die Entstehungszeit 1948-49. Auf die Verfassungsdiskussionen während und nach der friedlichen Revolution in der DDR, wie weit sie eingeflossen sind in die Verfassungen der Länder und in das Grundgesetz. Und schließlich fragen wir danach, in welcher Verfassung unsere Verfassung heute ist angesichts neuer Feinde der Demokratie. Die Hörerinnen und Hörer im Inforadio werden leicht gekürzte Versionen dieser Impulse hören können. Wenn Sie die ganzen hören wollen, greifen Sie zurück auf das Angebot der Bundesstiftung Aufarbeitung. Für die Entstehungszeit unmittelbar nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur und zur Frage, wie die historischen Erfahrungen in das Grundgesetz eingeflossen sind, haben wir uns Martin Sabro geholt, den früheren Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Bitte sehr, Herr Sabro.
Sie haben mich geholt, um über das Grundgesetz in seiner Entstehungszeit zu sprechen, beziehungsweise über die Lehren, die das Grundgesetz aus dem Nationalsozialismus, aus der Weimarer Verfassung und im Schutz vor antidemokratischen Bedrohungen gezogen hat. Und ich, der ich kein Verfassungshistoriker bin, habe über diesen Titel erst einmal nachgedacht und den Begriff der Lehre mir überlegt. Denn wir wissen ja alle, ob man aus der Geschichte lernen kann, ob man aus ihr lernen will, ist eine alte Streitfrage. Von der Politik wird sie meistens zustimmend beantwortet, von Historikern meist negativ. Aus der Geschichte lernt man nur Geschichte, sagte Reinhard Koselleck, unser Nestor. Und in der Tat, die politische Berufung auf die Lehren der Geschichte dienen allzu häufig der Legitimation von Irrwegen.
In seinem Impuls geht Martin Sabro zunächst auf die Unterschiede zur Weimarer Reichsverfassung von 1919 ein. Das Grundgesetz korrigiert die Schwächen der Vorgängerin, plebiszitäre Elemente, die Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk und stärkt die Rolle des Kanzlers. Aber schon die 5%-Klausel für die Parteien, die in der Bundesrepublik eingeführt wurde, hätte vor 1933 eher die demokratische Mitte getroffen als die extremistischen Parteien rechts und links. Das Grundgesetz ist nicht das Gegenmodell zur Weimarer Reichsverfassung, sondern seine Perfektionierung.
Wir sprechen daher von einer sogenannten strukturellen Homogenität zwischen Reichsverfassung und westdeutscher und dann gesamtdeutscher Verfassung und gehen davon aus, dass dieses Bild, dieses Gegenbild, das in den 50er und 60er Jahren so stark gemalt wurde, eher der Legitimierung der Bonner Republik gedient hat, als einer tatsächlichen Abwägung der Bedeutung der Reichsverfassung. Und unter Historikern der entscheidende Unterschied ist, wir haben früher immer davon gesprochen, dass Weimar gescheitert sei. So seltsame, unpersönliche Formulierung, die dann auf die Verfassungsbestandteile bezogen wurde. Tatsächlich ist es sehr viel präziser zu sagen, Weimar ist nicht gescheitert, Weimar wurde zerstört. Und zwar durch politische Kräfte, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen aufzählen muss, die aber bekannt sind. Und es sind keine anonymen Mächte oder Schwächen der Verfassung, sondern politische Bestrebungen, die die Weimarer Republik nach 14 Jahren eben umgebracht haben.
Auch die besonderen Bedingungen der Entstehung des Grundgesetzes müssen in den Blick genommen werden unter dem Besatzungsstatut. Es gilt das Bestreben nach Vorläufigkeit.
Grundgesetz ist nicht durch einen Volksentscheid, durch eine Volksabstimmung sozusagen ratifiziert worden, sondern durch die Länderparlamente, übrigens mit einer Ausnahme, die im Süden dieser Republik ist und Bayern heißt, aber sich trotzdem dem Mehrheitsentscheid angeschlossen hat. Das Zweite, was zu nennen ist, und das ist auch der Grund, warum es keine Volksabstimmung gab, das Grundgesetz hat 1949 oder 48, 49, wenn ich von Herrn Chiemsee ausgehe, das Grundgesetz hat die westdeutsche Bevölkerung wenig interessiert. Dass keine Volksabstimmung gemacht wurde, hing auch damit zusammen, dass man Sorge hatte, dass es gibt eine Wahl und keiner geht hin. Oder dass das Grundgesetz sogar abgelehnt würde oder mit einer sehr geringen Zustimmung verbunden wäre.
Auf das Unrechtsregime der Nationalsozialisten antwortete das Grundgesetz mit dem Demokratiegebot der Richter und der Abschaffung der Todesstrafe. Das Notverordnungsrecht kam erst 1968. 1949 behielten sich dies die Besatzungsmächte vor. Zum Schluss seines Impulses verweist Martin Sabrow an einem Beispiel auf die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes.
Zum Beispiel hat das Bundesverfassungsgericht 2021 den Grundrechtsschutz auch auf kommende Generationen ausgedehnt im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz, das auch, wie es heißt, der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit auch diejenigen einschließt, die jetzt noch nicht geboren sind, zukünftige Generationen. Das ist eine Ausweitung des Grundrechts gegenüber den Vätern der Verfassung und unsere Akzeptanz des Grundgesetzes sollte diese Entwicklung mit berücksichtigen. Auch das Grundgesetz hat sich verändert, aber es hat sich auch die Bevölkerung verändert. Vom D-Mark-Patriotismus, wie das Habermas mal genannt hatte, hin zum Verfassungspatriotismus und heute einem demokratischen Denken, das der Demokratie einen eigenen Wert zumisst, über die Rechtsstaatlichkeit hinaus. Auch das ist eine neue Entwicklung. Und dagegen halten Juristen mit Recht ja immer den Satz, die Bundesrepublik ist zunächst ein Rechtsstaat und keine wertehaltige Demokratie.
Vielen Dank. Kommen Sie doch gleich,
Herr Asel, ich komme zu Ihnen.
Zu meiner Seite, denn ich will noch eine kleine Rückfrage stellen. Sie haben ganz deutlich gesagt, die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland hatte sich 48, 49 nicht so sonderlich interessiert für Verfassungsfragen. Die Frage ist, ob sich die Bevölkerung eigentlich grundsätzlich für so komplizierte Dinge interessiert, wie alles, was jenseits des Artikels 20 des Grundgesetzes steht. Aber ich würde gerne etwas über die Akteure erfahren, die daran beteiligt waren. Wie sehr war Ihnen die Kontinuität zur Weimarer Reichsverfassung wichtig? Wie sehr war Ihnen die Offenheit in eine Zukunft, die ja sich 1949 so noch nicht abzeichnete, entscheidend? Was trieb diese Menschen um? Weil wir so gerne sagen, ja, die haben schon die Lehren daraus gezogen. Vielleicht hat sie was ganz anderes umgetrieben.
In der Frage stecken jetzt zwei Bevölkerungsgruppen. Einmal das, was man demoskopisch als die Bevölkerung erfassen würde. Und da möchte ich meinen, ist die Bedeutung des Grundgesetzes gegenüber der Frage, ob die Wohnung beheizt ist und ob man was zu essen findet, relativ gering. Die andere Frage des Wir bezieht sich auf die Eltern der Verfassung. Man spricht immer von den Vätern. Also es gibt
auch vier Mütter.
Ja, vier Mütter, also die Eltern der Verfassung. Und das ist wiederum eine sehr eigene Gruppe von Menschen. In ihnen sind zum Beispiel keine Ex-Nazis vertreten. Also wenn man ganz genau hinschaut, es gibt schon noch den einen oder anderen, aber es sind keine formell in der DAP-Mitglieder, es sind keine nach den damaligen Kriterien NS-belastete Personen dabei, dafür sehr viel stärker, aber Personen, die in der NS-Zeit gelitten hatten, ein Verfolgungsschicksal hatten oder sich in einer Welt bewegten, die auch mit Verfolgung zu tun hatte, also ganz von anderen Gedanken getragen waren. Es wird sehr parteiübergreifend diskutiert und die Spitzen der Parteien, also Schumacher auch, allerdings aus Krankheitsgründen von der Sozialdemokratie, ist gar nicht dabei. Und es sind zwei KPD-Vertreter dabei, ein ziemlich bornierter Betonkopf mit Max Reimann und ein sehr viel klügerer Kommunist, nämlich Renner, der auch mit sehr interessanten Überlegungen aufwartet. Und da gibt es Koalitionen, die sind ganz eigentümlich. Und hier merkt man schon ein ganz enormes Bestreben, tatsächlich mit einer Verfassung die Welt besser machen zu wollen. In einem Punkt würde ich allerdings, Herr Asel, widersprechen. Wir merken ja, dass das Grundgesetz, das uns sonst in unserem Alltag auch nicht viel bewegt, auch wenn wir nicht mit Hermann Höcherl sagen müssen, dass wir nicht mit ihm unter dem Arm herumlaufen, wie er das 1968 tat. Aber im Moment bewegt das Grundgesetz viele. Und der Hintergrund ist zum einen jubiläumsbezogen. Die Kraft des Jubiläums ist der eigentliche Propeller unserer historisch grundierten Orientierung in der Gegenwart. Und nach zwei Wochen wird das vielleicht alles wieder vorbei sein. Aber wenn wir die Frage mit Markus Meckel eröffnen würden, ob wir nicht doch mit Artikel 146 und sei es auch nur mit seiner Abschaffung, also eine eigene Verfassung zu bilden, mehr operieren sollten, würde man merken, wie stark die Frage nach einer zukünftigen Erweiterung und Umgestaltung des Grundgesetzes zumindest diejenigen unter uns bewegen würden, die sich für Verfassungsfragen interessieren. Und das sind im Vergleichsfall dann doch ziemlich viele.
Zweiter Zeitschnitt. Für die Akteure der friedlichen Revolution in der DDR war die Frage einer neuen Verfassung sehr wichtig. Allein schon, dass Anfang Dezember aus der DDR-Verfassung der Anspruch der SED auf Führung rausgestrichen wurde, war etwas, was viele Menschen bewegt hat. Und die erste Sitzung des Runden Tisches Anfang Dezember 89 hatte auch bereits schon einen Verfassungsentwurf als Thema. Danach überschlugen sich die Ereignisse, andere Themen drängten nach vorne. Was ist nach der deutschen Einheit von dieser intellektuellen Anstrengung übrig geblieben? Haben Erfahrungen des Lebens unter einer Diktatur Eingang gefunden in eine Verfassungsdebatte, vielleicht auch in die Länderverfassungen und in das Grundgesetz? Astrid Lorenz ist Professorin für das politische System Deutschlands und Politik in Europa an der Universität Leipzig. Und sie wird uns jetzt darüber aufklären, bitte.
Ja, wurden denn nun Lehren gezogen in der Verfassungsdebatte im Zuge der deutschen Einheit aus der ostdeutschen Geschichte und auch aus der friedlichen Revolution? Das ist ja die Frage. Und aus meiner Sicht lässt sich die ganz klar beantworten. Auf der Bundesebene finden sich im Grundgesetz kaum Bezüge zur ostdeutschen Geschichte und zur friedlichen Revolution. Aber wir blenden oft eine Ebene aus, wenn wir über das Grundgesetz, über die Bundesrepublik sprechen, nämlich die Ebene der Länder. Es ist wichtig, die mit einzubeziehen. In den Bundesländern gibt es durchaus Spuren der ostdeutschen Geschichte und auch der Diskussion, was man aus der friedlichen Revolution gelernt hat.
Es wurde zwar eine Debatte über eine neue Verfassung angestoßen, doch die Mehrheit der Abgeordneten in der DDR, wie auch der Entscheidungsträger im Westen, sahen die Lösung im Beitritt zum bestehenden unveränderten Grundgesetz nach Artikel 23. Das politische Klima beschreibt Astrid Lorenz anhand eines Interviews im Spiegel so.
In einem Doppelinterview des Spiegel mit Wolfgang Schäuble und Markus Meckel schon im März 1990 sagte Schäuble zwar zunächst: Es ist letztlich allein Sache der Menschen in der DDR und ihrer Vertreter zu entscheiden, Beitritt ja oder nein. Also es ist eine souveräne, selbstständige Entscheidung der DDR. Aber dann folgte mit Blick auf den Vorschlag, eine paritätisch mit West- und Ostdeutschen besetzte verfassungsgebende Versammlung einzusetzen, die auch von Meckel unterstützt wurde. Zitat, sie wollen eine neue Verfassung mit einfacher Mehrheit haben, bei der 16 Millionen so viel Einfluss haben sollen wie 60 Millionen. Ich bitte Sie herzlich. Das war in etwa so der Sound der Politik der Bundesregierung 1990. Übrigens unter anderen parteipolitischen Konstellationen auch die Politik des Westberliner Senats gegenüber Ostberlin. Und in ähnlicher Weise lief ab Ende der 1990er Jahre liefen auch die Verhandlungen zur EU-Osterweiterung ab. Also eine freiwillige Entscheidung der beitretenden Länder. Aber man solle doch in gewisser Weise auch mal auf den Bevölkerungsanteil schauen, um zu gucken, wie realistisch dann auch Veränderungen des Gesamtinstitutionenwerks sind.
4 Jahre lang tagte nach der Einheit eine Verfassungskommission. Es gab allerdings nur kleine Änderungen. Welche?
In Artikel 3 Grundgesetz wurde aus der bestehenden Feststellung der Gleichberechtigung von Mann und Frau die Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau durch den Staat und die Hinwirkung auf Beseitigung bestehender Nachteile. Es wurde ein Diskriminierungsverbot für Behinderte ergänzt. Umweltschutz wurde als Staatsziel in Artikel 20a Grundgesetz aufgenommen. Der Bund konnte nun im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung tätig werden, wenn das Ziel die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse war. Vorher hieß es die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und für die angestrebte Fusion von Berlin und Brandenburg wurde eine Abweichung von der allgemeinen Regelung für Länderneugliederung mit Vereinbarung der Länder und einem anschließenden Volksentscheid ermöglicht. Diese Änderungen können kaum aus meiner Sicht als ernsthafte Lehren aus dem Bestehen eines zweiten deutschen Staates, seiner Diktatur und den Impulsen der friedlichen Revolution betrachtet werden. Dass sich die Erfahrungen der Ostdeutschen kaum niederschlugen, fällt umso mehr auf, wenn man berücksichtigt, dass in dieser Zeit andere Grundgesetzänderungen beschlossen wurden, die inhaltlich sehr viel weitreichender waren. Die Einfügung des Europaartikels im Kontext der Gründung der Europäischen Union mit dem Vertrag von Maastricht, die Asylrechtsreform, die Privatisierung der Bundeseisenbahnen und Bundespost.
In den Bundesländern allerdings fanden, so Astrid Lorenz, Erfahrungen der friedlichen Revolution Eingang in die Verfassungen.
Besonders in Brandenburg hatte die SPD-geführte Landesregierung ein Interesse daran, der konservativ-liberalen Mehrheit im Bundestag etwas entgegenzuhalten. In der Verfassung finden sich entsprechend Ideen wie die Würde im Sterben, die Achtung der Würde des Menschen im Sterben, Regelungen zu eingeschränkten Möglichkeiten der Freiheitsentziehung ohne richterlichen Beschluss. Das ist eine Lehre aus den Bedingungen um Freiheitsentziehung in der DDR. Es gab ein Verbot wissenschaftlicher Versuche am Menschen oder gibt in der Verfassung, kann man nachlesen. Die Anerkennung der Schutzbedürftigkeit nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften, ein heißes Eisen in der Verfassungskommission und wurde auch also nicht umgesetzt auf der Bundesebene. Anerkannte Umweltverbände erhielten das Recht auf Beteiligung an Verwaltungsverfahren, die die natürlichen Lebensgrundlagen betreffen. Und das Land wurde dazu verpflichtet, ein Bundesland, darauf hinzuwirken, dass auf dem Landesgebiet keine atomaren, biologischen oder chemischen Waffen entwickelt, hergestellt oder gelagert werden. Brandenburg wurde daher damals wegen dieser und noch weiterer Elemente der Landesverfassung als kleine DDR kritisiert.
An dieser Stelle würde ich kurz schon mal den Bogen wieder in die Gegenwart schlagen. Wenn wir heute über Verwerfungen sprechen, politische Auseinandersetzungen, die Schwierigkeiten, die viele Menschen in Deutschland haben mit Institutionen der Demokratie. Das war ja 1989/90 und auch der Folgeprozess, was die Verfassungsdebatten anging, eher ein Elitenthema. Wenn wir heute über Verletzungen im Zuge der deutschen Einheit sprechen bei vielen Menschen, bezieht sich das eher doch auf praktische Formen der Zurücksetzung? Oder ist dieses Fehlen des Impulses auch in den Verfassungen möglicherweise subkutan doch etwas, was eine Rolle spielt?
Also ich glaube, über Verfassung spricht man im Alltag nicht so viel, die meisten Menschen nicht so viel. Es sind natürlich Verletzungen, vor allen Dingen in den 1990er Jahren, die Überrumpelung durch die massiven ökonomischen Veränderungen, die man so nicht erwartet hatte. Und nach der Bedeutung von ökonomischen Faktoren folgte aber aus meiner Sicht, und das besichtigen wir in der jüngeren Zeit, eine Bedeutung kultureller und Identitätsfragen. Also es geht nicht mehr so sehr nur um ökonomische Fragen. Wir haben ja auch eine deutliche Angleichung von Löhnen und Renten, auch wenn es nach wie vor insbesondere bei Löhnen, bei Einkommen einen deutlichen Unterschied nochmal zwischen Ost und West gibt. Aber eigentlich sind diese Themen eher vorbei. Wir haben auch nicht mal die Massenarbeitslosigkeit, das ist eigentlich vorbei. Aber ich habe den Eindruck, dass diese kulturelle Frage, wer bin ich, wo bin ich abgebildet, sind meine Interessen berücksichtigt, werde ich anerkannt als Gruppe, auch in abweichenden Meinungen, dass die an Bedeutung gewonnen hat.
Das Grundgesetz heute, wir feiern das Grundgesetz als eine Erfolgsgeschichte, aber hatten wir vielleicht einfach bislang nur Glück und der wahre Test einer wehrhaften Demokratie steht noch aus? Das kann uns Christoph Möllers beantworten, Lehrstuhlinhaber für oder zumindest kann er diese Frage weiter behandeln, der Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität, bitte.
Über das Grundgesetz 2024 und die neuen Feinde der Demokratie zu reden, wie es mir aufgegeben ist, legt es erstmal nahe, naheliegende Antworten zu finden. Zu sagen, die Demokratie ist bedroht, wir haben gewisse Mechanismen, um sie zu schützen, reichen die Mechanismen aus, müssen wir sie ausbauen und dann sozusagen zu bestimmten Antworten zu kommen, die alle sehr erwartbar sind. Ich möchte stattdessen mit Ihnen im Grunde noch einmal ein bisschen darüber nachdenken, was dieser Sprechakt eigentlich sozusagen des bedrohten Grundgesetzes, des Schutzes der Verfassung bedeutet. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Grundgesetz mit 75 Jahren ja tatsächlich keine ganz neue Verfassung mehr ist. Die empirische Verfassungsforschung hat nachgewiesen, dass eine Verfassung im Schnitt 19 Jahre alt wird. Also die Vorstellung, dass man sozusagen sich mit einer Verfassung etwas gibt, was für die Ewigkeit gemacht wird, hat eigentlich keinen empirischen Anhalt.
Es müsse unterschieden werden, schützen wir das Grundgesetz oder schützt das Grundgesetz uns?
Eine Antwort auf diese Frage mag auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen. Man schaut auf das, was eigentlich hier erwartet wird unter diesem Thema, nämlich auf die Figur der wehrhaften Demokratie. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ja bekanntlich Vorsorge dafür treffen wollen, dass dieses Grundgesetz selber nicht von politischen Gegnern abgeschafft wird. Namentlich haben sie ein paar spezifische Verfahren vorgesehen, die dafür Sorge tragen sollten, dass es sozusagen ein politischer Kampf gegen das Grundgesetz nicht am Ende erfolgreich sein wird. Das sind Figuren wie das Vereinsverbot, die Aberkennung von Grundrechten und das Parteiverbotsverfahren. Und hier geht es offensichtlich darum, das Grundgesetz zu schützen. Gleichzeitig ist klar, dass wenn wir über das Grundgesetz reden und wenn wir sozusagen das Pathos entwickeln, dass wir jedenfalls in Teilen der Bevölkerung, vielleicht gar nicht so großen Teilen der Bevölkerung, mit diesem Jahrestag verbinden, wir immer auch im Grunde das Grundgesetz als etwas sehen, was uns schützt, namentlich schützt vor Politik. Die Grundrechte sind ja maßgeblich erst einmal sagen Institutionen, die in gewisser Weise einen Schutzraum bieten sollen für eine bestimmte Form von selbstbestimmtem Handeln und die ein sozusagen uns irgendwie davor bewahren sollen, dass Politik übergriffig wird oder dass vielleicht nicht nur Politik übergriffig wird, sondern dass auch andere Bürger gegenüber uns übergriffig werden.
Die zweite Frage, die Christoph Möllers in seinem Impuls aufwirft, ist, wer wird da eigentlich geschützt, wenn wir vom Schutz des Grundgesetzes reden?
Mein Eindruck ist, wenn ich mir so die Reden anhöre, die Verlautbarung, sozusagen die Politikerinnen und Politiker, die sagen, zu diesem Jubiläum Stellung nehmen, aber auch die Reden oder die Kommentare von Kolleginnen und Kollegen, dass wir in den allermeisten Fällen an die rechtliche Seite des Grundgesetzes denken. Wir reden eigentlich in allermeisten sagen, von den Grundrechten und vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wir reden eigentlich von einer sozusagen geglückten Verrechtlichung des politischen Prozesses durch unabhängige Gerichte, nicht nur, aber maßgeblich durch das Bundesverfassungsgericht. Gleichzeitig stellt sich aber doch die Frage, ob wir nicht, wenn wir das Jubiläum so angehen, dass wir dann so ein bisschen unterstellen, die Stabilität der Ordnung käme eigentlich durch die Verrechtlichung. Wo man ja vielleicht auch mal umgekehrt fragen könnte, ist nicht sozusagen der Ausbau der Verrechtlichung in der Tat überhaupt nur möglich unter einem funktionierenden politischen System?
Das Grundgesetz sei ein Dokument, das von Politikerinnen und Politikern gemacht wurde, um Politik zu ermöglichen. Ein erfolgreicher Aushandlungsprozess also. Ausschnitte aus dem Impuls von Christoph Möllers bei der Aufzeichnung des Forums am 16. Mai. Die vollständige Fassung der zweistündigen Veranstaltung ist auf der Seite der Bundesstiftung Aufarbeitung abrufbar. Am Ende seiner Ausführungen teilt uns der Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin zwei Beobachtungen mit.
Die eine Beobachtung ist, dass wenn es um so etwas geht wie Gewalt gegen politische Gegner, also die Tatsache, dass wir, und das wird ja mittlerweile so in alltäglichen Nachrichten, das Gefühl haben, es ist sozusagen physisch gefährlich, sich politisch zu engagieren in manchen Teilen des Landes. Wenn es darum geht, würde ich sagen, naja, das ist jetzt vielleicht sozusagen so basal, dass man dafür gar nicht das Grundgesetz bemühen muss. Also dass Strafrecht nicht verletzt wird und dass Leute keine Angst vor physischer Gewalt haben, ist keine spezifische Errungenschaft des Grundgesetzes. Und wenn das in Frage steht, dann ist das Problem fast noch mal fundamentaler, als dass man es verfassungsrechtlich beschreiben müsste. Erster Punkt. Und die zweite Beobachtung ist, wenn man sagt, ist das Recht das Fundament der Politik oder ist vielleicht nicht auch die Politik das Fundament des Rechts, wenn man es sozusagen mal in der zweiten Lesart deutet, und man kann das sicherlich, es gibt da viele Argumente für und wider, oder vielleicht hat beides seine Berechtigung, dann wird man sagen, naja, so ein bisschen das Minimum dessen, was wir an demokratischer Vergemeinschaftung, die funktionieren soll, haben, das ist dann vielleicht auch einfach erstmal sowas wie ein Parteiensystem, das bereit ist, Mehrheitsentscheidungen zu treffen. Nicht wahr? Also sozusagen die politische Vergesellschaftung der Bürgerinnen und Bürger in Parteien, die eine Kompromissbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger voraussetzt, sich auf Parteien einzulassen und eine Kompromissbereitschaft der Parteien, miteinander zu arbeiten und Mehrheiten zu bilden. Das ist ja vielleicht auch klassisches Problem der Weimarer Republik, die ihrerseits sagen, vielleicht konstitutiv dafür ist, dass überhaupt die ganzen Institutionen funktionieren, dass überhaupt irgendwas von dem, was da bereitgestellt wird im Grundgesetz, möglich ist, dass Gesetze erlassen werden, dass Regierungen stabil sind, dass Richterinnen ernannt werden können und so weiter und so fort. So gesehen würde man wahrscheinlich sagen, geht es vielleicht, und das ist mein letztes Wort, weniger darum, sich vor den Feinden zu fürchten und sagen, mit Selbstschutzmechanismen anzugehen, als sich zu fragen, was ist eigentlich so der notwendige positive Beitrag aller Bürgerinnen und Bürger dafür, dass wir eine politische Ordnung haben, die dann das ermöglicht, was das Grundgesetz schützen soll.
Martin Sabro scharrt schon mit den Füßen, aber auch Ihnen möchte ich gerne noch eine Rückfrage stellen. Ich hatte ja vorhin so formuliert, hatten wir nicht einfach Glück und der wahre Test steht noch bevor. Wo ist eigentlich die spezifische Qualität des Grundgesetzes, das uns möglicherweise über die Jahrzehnte geholfen hat? Oder war es tatsächlich eher die Kompromissbereitschaft, die Möglichkeiten, Mehrheiten zu schaffen in der Vergangenheit? Also waren es eigentlich eher politische als rechtliche Fragen?
Also ich mag das Grundgesetz sehr gerne. Es ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eine toll gemachte Verfassung. Ich glaube aber tatsächlich, die Sachen, die ich persönlich sozusagen als irgendwie dann auch vielleicht ein bisschen jemand, der professionell damit umgeht, am Grundgesetz mag, sind oft sehr technische Fragen. Während ich glaube, dass so das allgemeine Stabilitätsanliegen und die Tatsache, dass wir für viele Jahrzehnte das System für sehr stabil gehalten haben und jetzt ein bisschen in Zweifel gekommen sind, ja doch ein globales Phänomen ist. Nicht? Also es ist sehr schwer zu behaupten, es gäbe jetzt ein spezifizierendes Grundgesetz, wenn man sieht, dass eigentlich ja mehr oder weniger das, was wir an Malaisen am politischen Moment vielleicht beobachten können, sich in allen anderen Ländern der Europäischen Union, aber auch weit darüber hinaus auch abspielt. Dann verliert natürlich alles so ein bisschen seine Spezifität und damit natürlich auch so ein bisschen das Grundgesetz. Das ist keine Kritik an einer wirklich toll gemachten Verfassung. Ich glaube nur, das Tolle ist, liegt jetzt nicht irgendwo in Stabilität oder Destabilität, sondern wir sitzen hier offensichtlich mit ganz vielen liberalen Verfassungsstaaten dann doch irgendwie im selben Boot.
In guter Verfassung, Fragezeichen, Lehren, Impulse und Herausforderungen aus Anlass von 75 Jahren Grundgesetz und ja auch im Vorlauf zu 35 Jahren Friedliche Revolution. In Zusammenarbeit mit und aus der Bundesstiftung Aufarbeitung in der Berliner Kronenstraße, das Forum im RBB 24 Inforadio mit dem Historiker Martin Sabro, Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, der Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz, Universität Leipzig und dem Lehrstuhlinhaber Öffentliches Recht an der Berliner Humboldt-Universität Christoph Möllers. Wir haben drei Zeitschnitte eben uns genauer angeschaut und jetzt möchten Sie alle darüber diskutieren. Martin Sabro, fangen Sie an.
Ja, ich finde sehr interessante Referate und ich denke über das letzte von Herrn Möllers nach, ob es tatsächlich, wie Sie gesagt haben, um eine Verrechtlichung des Politischen geht und wir das Grundgesetz eher als einen Schutzraum betrachten. Interessanterweise haben Sie den Begriff der wehrhaften Demokratie ja nicht in den Mund genommen und auch nicht der streitbaren Demokratie. Und daran würde sich doch zeigen, dass es tatsächlich nicht so sehr um das Grundgesetz als Verfassungskonfiguration gegangen ist und geht, sondern um das, was Sie eigentlich schützen soll, nämlich die Demokratie. Die Grundgesetzartikel stehen ja auch in der rechtspopulistischen Herausforderung gar nicht so sehr in Rede, sondern die Frage, ob wir nicht im politischen Raum das Grundgesetz nutzen müssten, stärker als Geschütz in Anschlag bringen müssten, um eine politische Ordnung wieder zu sichern. Wenn ich daran denke, dass Marco Wanderwitz vor wenigen Tagen gesagt hat, wir müssen jetzt endlich nach dem Höcke-Urteil oder was immer es war, darauf rausgehen, die AfD zu verbieten, dann ist das ja der Versuch, das Grundgesetz für eine Bereinigung der politischen Situation zu nehmen. Und Wanderwitz hat in entwaffnender Offenheit gesagt, mit der AfD werden wir politisch nicht mehr fertig, also müssen wir es rechtlich tun. Damit verlagert sich natürlich der Bezugspunkt Ihres Referates jedoch darauf hin, dass man das Grundgesetz als Instrument nutzt. Darauf wollte ich eigentlich hinweisen und vielleicht auch nebenbei bemerken, dass ich es geradezu monströs finde, zu glauben, dass das eine Verfassung in der Lage wäre, gegen eine politische Stimmung, die in den ostdeutschen Ländern bis zu 30% umfasst, mit Hilfe eines Parteienverbots vorgehen zu wollen, weil man am Ende politische Konflikte mit Hilfe des Grundgesetzes als Instrument nicht unbedingt heilen kann, sondern nur im politischen Raum.
Ja, aber ich meine, das ist, würde ich jetzt erstmal nicht widersprechen, aber es ist natürlich, also das, was Sie als monströs bezeichnen, ist natürlich eine These, die das Grundgesetz also hat. Offensichtlich ist das Grundgesetz in seinen Ursprüngen oder das, was sagen, die Mitglieder des Parlamentarischen Rats sich so vorstellten, hochpolitikskeptisch, glaubt eigentlich wenig an die Selbstheilungskräfte des demokratischen Prozesses, sieht die Weimarer Republik irgendwie doch als eine durchgebrannte Demokratie. Und man sieht ja auch so das Ringen der Mütter und Väter darum, im Grunde noch so ein bisschen so einen Außenhalt zu finden. Nicht das Naturrechtliche, das Christliche. Mhm. Und man will irgendwie sich an was anderem aufhängen eigentlich. Und so eine kalte demokratische Selbstbestimmung, wo man einfach nur nichts anderes hat als sich selber, ist ihnen dann doch sehr unheimlich. Und darüber muss man nicht richten. Das ist ja auch, glaube ich, 48, 49 halt einfach so, wie es ist. Aber es ist halt vielleicht auch ein bisschen weiter weg von unseren Demokratievorstellungen manchmal, als man so denkt. Mhm.
Eine zweite Bemerkung oder eine Frage, die ich selbst gar nicht beantworten kann, aber ich würde sie gerne noch mal nach vorne rücken. Warum nehmen wir in unserem Jubiläumszirkus, der natürlich eine eigene Dynamik hat, also für politische Kultur in vergangenheitsbezogener Absicht geht heute immer über Jubiläen, aber wir nehmen tatsächlich 75 Jahre Grundgesetz zum jubilarischen Anlass und nicht 75 Jahre Bundesrepublik. Das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Figuration. Ich habe darauf auch keine Antwort. Ich würde versuchsweise vielleicht sagen, dass die Bundesrepublik, die 1949 gegründet wurde, ja auch nicht mehr unsere Republik ist. Wir sprechen ja auch von der Bonner Republik und der Berliner Republik als einer vereinigten oder erweiterten Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt bis heute unverändert, während der Staat, der 1949 am 23. Mai gegründet wurde, natürlich nur ein Teilstaat war. Vielleicht ist das eine mögliche Antwort. Aber so ganz genau wüsste ich es selbst nicht zu sagen.
Möglicherweise auch wirklich, weil viele Menschen sagen, das ist eine Verfassung, die funktioniert. Christoph Möllers hat ja gesagt, eigentlich ist die Dauer einer Verfassung normalerweise 19 Jahre.
Im Durchschnitt, nicht normalerweise.
Im Durchschnitt normalerweise.
Krude Berechnung, ja.
Das würde heißen 2005.
Das würde heißen 1968. 49 plus 19?
Ich dachte jetzt von heute zurück. Dann kommen
wir
auf 2005.
Okay, gut.
68 ist aber auch schön.
68 ist auch schön.
Ist natürlich eine völlig gegriffene Zahl, weil wo beginnt der Zeitraum der Zählung? Sind alle Länder der Welt? Wir wissen, wie unruhig andere Länder sind. Es sind keine Demokratien dabei. Also was lernen wir aus der 19?
Naja, ich meine, wir lernen, glaube ich, schon, dass die Selbstverständlichkeit, mit der man sogar in der revolutionären Tradition glaubt, man gibt sich eine Verfassung und das ist dann das Problem der politischen Vergemeinschaftung gelöst, sich, glaube ich, tatsächlich nicht realisiert hat. Das könnte man... Es gibt ja auch wirklich unglaublich wenig Beispiele für Verfassungen, die seit der Nachkriegszeit so ganz unverändert wie das Grundgesetz und so unverändert ist das Grundgesetz. Das muss man ja auch nochmal sagen, das Grundgesetz ist 70 Mal geändert worden. Das ist ja auch so eine ganz ironische Geschichte, zu sagen, das tolle Grundgesetz, aber wir sind permanent dabei, es umzuschreiben. Und es gibt ja überhaupt, man kriegt ja gar keine Textausgabe, also eine, aber mit Mühe, in der man den Text nochmal lesen kann. Es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen der Feierlaune und dem sehr pragmatischen, sehr unzeremoniösen, sehr änderungsoffenen Umgang einfach damit. Ne?
Aber das kann natürlich auch eine Qualität genau dieser Verfassung sein.
Das stimmt, das stimmt.
Astrid Lorenz.
Egal, ob man 75 Jahre Grundgesetz feiert oder 75 Jahre Bundesrepublik, man schließt ja immer Leute aus. Also ich stelle das an mir selber fest, wenn ich Texte schreibe oder in einer Vorlesung berichte über die Geschichte der Bundesrepublik oder das Grundgesetz, ist es egal, man erzählt immer die westdeutsche Geschichte. Beides wäre erstmal zunächst die westdeutsche Geschichte. Und wie passt zum Grundgesetz die ostdeutsche Geschichte? Wie passt zur Bundesrepublik die ostdeutsche? Wie erzählt man das? Es ist immer eine andere Fragestellung, die irgendwie künstlich manchmal so hinzugesetzt wirkt. Solange wir nicht ein gemeinsames Thema haben. Also wenn wir jetzt sagen, deutsche Demokratie oder so. Aber wir können es schlecht an einer Zahl festmachen, an einer Gründungszahl, an einem Jahr, das eben alle einschließt. Das betrifft ja auch jüngere Menschen, die hinzukommen oder Menschen, die aus anderen Staaten zu uns kommen. Wir müssen, glaube ich, einen Weg finden, eine Grundgesetzgeschichte zu erzählen, die sich eben nicht nur an Jahrestagen festbindet sozusagen, sondern die darüber hinaus etwas zu bieten hat, obwohl die Jahrestage extrem wichtige Funktionen haben. Weil selbst wenn in zwei Wochen nicht mehr darüber gesprochen wird, irgendwas bleibt immer hängen. Man hat irgendwas noch mal gehört über das Grundgesetz. Was sind die Ideen? Was ist Artikel 1? Alles, was wir jetzt erwähnen. Gäbe es die Jubiläumsfeiern nicht, dann hätten wir auch nicht diese Erinnerung daran.
Jetzt hat Christoph Möllers eben darauf hingewiesen, dass also auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes eigentlich sehr skeptisch waren, auch gegenüber dem politischen Betrieb. Im Gegensatz zu der Situation nach 1989-90, also auch der Wunsch insbesondere vieler ostdeutscher Akteure, zum Beispiel plebiszitäre Elemente in die Verfassung zu übernehmen. Und dagegen steht dann immer der schöne Satz von Heine, das Volk, der große Lümmel.
Es war wirklich ein ganz anderer Entwurf. Wir sprechen jetzt nicht über einen Entwurf von allen Ostdeutschen, das ist auch klar. Aber jetzt mal der Entwurf des zentralen runden Tisches oder Ideen der Bürgerrechtsbewegung. Das war eine andere Form der Demokratie, die nicht nur von Parteien getragen wird, sondern von Bürgerrechtsbewegungen sehr stark, die sehr weitreichende Rechte hatten. Zusätzlich gab es, also zusätzlich zu diesen Elementen auch deliberativer Demokratie, gab es direkt, sollte es direkt demokratische Instrumente geben. Also nicht ausschließlich so etwas Plebiszitäres, sondern es war allgemein gedacht, mehr sozusagen von unten, von den Bürgerinnen und Bürgern her. Das schließt auch ein, dass die kommunale Ebene sehr viel stärkere Beachtung erfuhr und die Landesebene übrigens weniger als in der Bundesrepublik. Verschiedene Dinge waren ganz anders gedacht, als in der Bundesrepublik organisiert sind.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manche, die damals sehr stark dafür plädiert haben, heute ganz froh sind, dass das nicht umgesetzt wurde, angesichts von Protestbewegungen, die sich gegen zum Beispiel die großen politischen Parteien richten.
Ich überlege mir nur, wie sehr sich auch unser eigener Blick auf das Grundgesetz gewandelt hat. Im Grunde, Jubiläen haben natürlich diese Eigenschaften, Erfolgsgeschichten zu schreiben und zu einem guten Ende zu führen. Aber wir haben ja zumindest zwei Zäsuren. Die eine wurde gerade genannt. Und das andere ist, dass auch in der Bundesrepublik das Grundgesetz in der Studentenbewegung der 60er und frühen 70er Jahre natürlich jetzt nicht der sichere Port war, auf den man sich beziehen wollte, sondern der Gegner. Dieser Versuch, das Grundgesetz so zu einer formierten, mit Ludwig Erhard zu sprechen, zu einer formierten Demokratie umzuwandeln, die so breit ausgeführte Notstandsgesetzgebung, die sich nachher im politischen Leben ja überhaupt nicht gezeigt hat, aber damals so etwas wie ein Anathema darstellte, etwas, gegen das man anging. Und das Grundgesetz war kein Bezugspunkt gewesen, auf den man sich positiv eingelassen hat. Und das hat sich erst eigentlich ergeben in unserem Selbstverständnis, auch angesichts der rechtspopulistischen Herausforderung natürlich auch, und sollte berücksichtigt werden, dass wir also in diesem Sog eines Jubiläums vielleicht eine zu einstrengige Kontinuitätsgeschichte schreiben, die dann also ihre Schattenseiten oder ihre Wegmarken gar nicht mehr in sich birgt.
Wie sehr unterscheidet sich eigentlich das Grundgesetz von heute von dem von 1949? Ist es noch dasselbe? Und ist das möglicherweise die besondere Qualität, dass es ein nicht zu strenges Korsett ist?
Man kann natürlich schon sagen, dass die Grundzüge des politischen Systems dieselben sind wie 1949 und alles, was sich geändert hat, sozusagen sich außerhalb der Formalverfassung bewegt. Zugleich ist es natürlich einerseits im ersten ganz bemerkenswert, dass halt auch sehr viel einfach reingeschrieben wird, was man 1949 nie in der Verfassung reingeschrieben hätte. Also man sieht sozusagen, es ist sehr viel kleinteiliger geworden in großen Maßen. Und das ist natürlich auch, das ist sicherlich auch Ausdruck eines mangelnden Vertrauens der verfassunggebenden Akteure. Wir haben, Verfassungsänderungen sind irgendwie immer großkoalitionäre Projekte im weiteren Sinne. Und je genauer man formuliert, desto weniger traut man der anderen Seite. Nicht? Also Sie können sich irgendwas angucken, 16a oder 91a, wisst ihr, das ist alles so, im Grunde, das sind Dinge, die könnte man auch in Verordnungen schreiben zum Teil. Und die stehen da drin, weil man im Grunde entweder zwischen den politischen Parteien oder zwischen Bund und Ländern eigentlich kein Zutrauen darin hat, dass man mit einer allgemeinen Formulierung klarkommen wird. Das ist jetzt nicht so ein gutes Zeichen. Der zweite Punkt ist natürlich einfach die Europäisierung. Nicht? Also die Europäische Union ist natürlich was ganz anderes heute als 1957, 58 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war. Und die ist sozusagen einfach der institutionelle Überbau des Gesamten. Und man kann im Grunde die materielle Verfasstheit der Bundesrepublik gar nicht beschreiben, indem man ins Grundgesetz guckt. Nicht? Das ist einfach massiv unvollständig, sondern man hat eigentlich die europäischen Verträge, in denen sehr, sehr viele Dinge drinstehen, die unmittelbare Relevanz haben, auch für sozusagen den normativen Bestand und das politische System der Bundesrepublik. Und das ist schon was sehr Großes. Und das ist natürlich auch interessant, weil das in einer interessanten Interaktion immer gut. Ich meine, Frau Lorenz hat ja gesagt, dass im Grunde die Änderungen, die durch die europäische Integration, den Vertrag von Maastricht angestoßen wurden, eigentlich im Grundgesetz viel, viel härter oder viel spürbarer sind, als die durch Wiedervereinigung angestoßen wurden. Das ist ja schon mal ein interessanter oder besonderer Befund. Und dann sieht man auf der anderen Seite natürlich auch wieder, dass der Vertrag von Maastricht und die Wiedervereinigung natürlich in einer sozusagen sehr interessanten außenpolitischen Gemengelage produziert wurden. Man darf nie vergessen, dass also die gesamte westdeutsche Politik, wenn sie über die Wiedervereinigung geredet hat, also es gibt keine Kohl oder keine Genscher Rede über die Wiedervereinigung, die nicht immer über die europäische Integration auch redet. Und es war immer klar und steht ja im Zweifel- und Plus-4-Vertrag auch so einigermaßen drin, dass im Grunde die europäische Integration die Bedingung der Legalität der Wiedervereinigung aus Sicht der Siegermächte war. Nicht?
Auf jeden Fall müssen wir noch jetzt mal darauf zu sprechen kommen, dass Artikel 23 und Artikel 146 in unserer Diskussion bisher noch gar keine Rolle gespielt haben. Es ist ja relativ schwer, Grundgesetz und DDR-Verfassung zu vergleichen. Die eine ist irgendwie abgeschafft und hatte ihre Legitimationsprobleme, über die wir nicht weiter reden müssen. Aber 1990 stand dort nun wirklich in Rede, ob das Grundgesetz nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, in eine neue Verfassung umgewandelt wird, die nach Artikel 146 dann wäre zu schaffen gewesen wäre. Markus Meckel hier in diesem Raum ist doch geradezu anwesend mit diesem Plädoyer für eine entweder entschiedene Abschaffung des Artikels 146 oder auf eine Rückbesinnung auf das damals damit gemeinte, dass diese Verfassung ihren Wert verliert, ihre Kraft verliert, in dem Moment, vom deutschen Volk in gemeinsamer Bestimmung eine neue Verfassung verabschiedet würde. Das ist nicht passiert. Ich würde sagen, Gott sei Dank so. Aber ich meine, darüber kann man doch jetzt mal sehr kritisch auch diskutieren.
Artikel 20 des Grundgesetzes sagt Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ein Impuls dafür auch zu fragen, wie es mit der Partizipation hier im Raume aussieht.
Meine Frage zu Artikel 23, auch die Sorge von 1989-90, bezieht mich auf eine Quelle, Professor Schröder, den Fraktionsvorsitzenden der SPD in der frei wählenden Volkskammer, der berichtete mir gegenüber von auf Brücken aufgesprühten Slogan Anschluss unter nach Artikel 23 in Stettin. Und die Sorge beim Ministerrat unter dem Messier war eben, was passiert, also wenn du Landkreis Bad Salzungen oder sonst ein Kreis in der DDR beschließt, Anschluss nach Artikel 23. Im Grundgesetz stand in der Präambel, weitere Teile Deutschlands können dem Grundgesetz beitreten. Wissen Sie darüber mehr?
Also Sie guckt mich an, obwohl ich gucke sofort Herrn Möllers an. Gemeint sind damit in der Regel ja Länder, aber auch nach der Konstituierung der Länder war das natürlich eine reale Drohung gewesen. Das ist jetzt ein politisches Argument, eins, das ich vielleicht auch nehmen würde. Frau Lorenz hat ja noch viel Stärkeres genannt, nämlich das Demoskopische. 84% der Ostdeutschen und 98% der Westdeutschen waren der Meinung, dass jetzt nach Artikel 89%, Entschuldigung, wir waren ja nicht in der DDR, 89%, genau, nach Artikel 23 dann der Anschluss an das Grundgesetz gewählt werden sollte. Und dagegen hätte sich auch wahrscheinlich niemand wehren können. Joachim Gauck hat in einer Fernsehsendung, die vor ein paar Tagen lief, noch mal auf ein anderes Argument hingewiesen, nämlich auf den Zeitablauf. Man war ja, dieses Window of Opportunity der Deutschen Vereinigung wird allgemein aus politikhistorischer Sicht ja als sehr eng beschrieben. Eine Verfassungsdiskussion hätte Jahre gebraucht. Alleine die Frage, wie ein Asylartikel noch unter heutigen Bedingungen hätte formuliert werden können, der 1949 unter ganz anderen Bedingungen zustande kam und sich auf die Flüchtlinge aus dem Osten bezogen hat und gar nicht die Perspektive gehabt hat, die wir heute haben. All das hätte nicht nur Zeit gebraucht, sondern es hätte wahrscheinlich auch nicht die Mehrheiten erzeugt. Das Grundgesetz war immer, würde ich behaupten, weiter als die Gesellschaft. Und das stärkste Argument dafür ist das Verbot der Todesstrafe, das in der deutschen Bevölkerung 1949 nun überhaupt nicht anerkannt wurde.
Vielleicht dazu zu dem Zeitargument. Da lohnt es sich auch mal aus Deutschland wegzugucken in die anderen ehemaligen sozialistischen Länder. Auch das ist ja ein Blick, der immer vergessen wird. Also wir drehen uns immer um uns selber. Und so lange hat das gar nicht gedauert. Also wenn man sich anschaut, dann waren das 1 bis 2 Jahre in den meisten Ländern, war auch nicht so super partizipatorisch, sondern war eher eine Sache der Parlamente und manchmal innerhalb von wenigen Monaten, wie in Tschechien und der Slowakei, erledigt. Und da entstehen auch Paradoxa. Also dort, wo die Demokratie am frühesten weit entwickelt war, in Polen und Ungarn, da hatte man gar keine neue Verfassung zunächst angenommen. Das dauerte erst noch sehr viel länger und ist sehr umstritten. Und am meisten ist man stolz auf Verfassung als Ergebnis der Revolution in Rumänien, wo nun wirklich keine lupenreine Demokratisierung von unten stattgefunden hat, sondern eher die zweite Garde der alten Eliten und dann noch in einem blutigen Putsch quasi da an die Macht gekommen sind. Also es ist nicht so eindeutig, dass super partizipatorische Prozesse erstens lange dauern und zweitens immer zu so dem Ergebnis führen, dass alle zufrieden sind und das Ganze auch mit der Revolution noch verbunden wird.
Ich würde an dem Vortrag von Frau Lorenz anschließen, beziehungsweise an die Frage, die eigentlich Herr Sabo eben auch schon aufgeschmissen hat, nämlich eine kontrafaktische. Sie haben ja dargestellt, dass die Brandenburger Landesverfassung durchaus Lehren aus der kommunistischen Vergangenheit bzw. aus der friedlichen Revolution gezogen hat. Was wäre gewesen, wenn es diese Mehrheiten auch auf Bundesebene für das Grundgesetz gegeben hätte? Könnten wir vielleicht heute davon ausgehen, dass wir diese Tendenzen zur Spaltung, Fragen von Identitätspolitik, die sozusagen ein besonderes Ostbewusstsein sozusagen stärker herausheben, vielleicht anders führen würden durch diese integrative Kraft der Verfassung.
Ein bisschen muss man ja gar nicht spekulieren, sondern kann gucken, wie hat sich was ausgewirkt in Brandenburg. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Brandenburg die Beteiligung sehr leicht macht mit der Verfassung. Also direktdemokratische Mechanismen, Bürgerbegehren und so weiter. Aber faktisch wird das ganz wenig genutzt. Die meisten Bürgerbegehren, die begonnen werden, die scheitern an zu geringer Beteiligung. Das hängt natürlich auch mit der dünnen Besiedlungsdichte in vielen Regionen zusammen, dass es nicht so einfach ist, da dann Unterschriften zu sammeln, sich überhaupt zu organisieren. Jetzt mit Digitalisierung ist es vielleicht dann einfacher. Aber es ist was anderes als in Berlin zum Beispiel. Also man muss noch weitere Faktoren mit berücksichtigen, um zu sehen, wie etwas wirkt. Aber da ist es nicht so eindeutig so gewesen, dass man einfach Instrumente schafft und dann sofort ist die Gesellschaft total an Beteiligung interessiert, lebt diese Demokratie. Man muss festhalten, das sind auch Modelle gewesen, die wurden von Minderheiten entworfen, also von denen, die in den Parlamenten saßen, so wie ja auch das Grundgesetz von einer kleinen Gruppe von Entscheidungsträgern Amtsträgern, die dafür ja auch sozusagen gewählt wurden, sozusagen erarbeitet wurden, aber nicht von der Breite der Gesellschaft immer so beachtet werden.
Aber Christoph Möllers Stichwort Überschätzen von Verfassungen, vielleicht auch Überschätzen der Macht, der Kraft, des Rechtes. Wo gibt es Beispiele, die zeigen, nein, da ist es schon eine ungeheure Kraft gewesen, die auch Prozesse, sagen wir mal, diszipliniert hat?
Es ist schwer zu sagen, weil man auf der einen Seite, glaube ich, schon sagen kann, natürlich braucht eine politische Gemeinschaft eine Form und sagen, ohne eine Verfassung geht es nicht. Und es ist natürlich klar, dass wir die Geschichte auch der Bundesrepublik seit 1949 uns nicht denken können, ohne sozusagen die Institutionen, die durch das Grundgesetz geschaffen wurden. Und gleichzeitig ist auch klar, dass man sich diese auch etwas anders vorstellen könnte, ohne dass es vielleicht deswegen erfolglos gewesen wäre. Sodass man, glaube ich, so diese ganz harten institutionellen Konsequenzen eher so in so Details sieht. Nicht? Man kann sagen, wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr stabile Rundfunkverfassung. Also wir haben im Grunde eine Rechtsprechung zum Rundfunkrecht, die Rundfunkanstalten sehr stark macht und sehr, sehr relativ unabhängig vom politischen Prozess. Die ist im Grunde inspiriert worden von einem Versuch der Adenauer-Regierung, im Grunde sich einen Staatssender zuzulegen. Und die hat das letzte Mal sozusagen gegen Versuche des Landes Sachsen-Anhalt im Grunde Gebührenerhöhungen zu verhindern, nochmal ihre Zähne gezeigt. Also man sieht dann schon, Dinge ziehen sich dann auch zusammen und werden relativ wirkmächtig. Aber diese Wirkmacht funktioniert, ist immer eher so punktuell gut zu beschreiben, während so das große Ganze natürlich immer so ein etwas unauflösbares Gemeinsames zwischen institutionellen Einrichtungen und gesellschaftlicher Verfasstheit ist, nicht? Weil das man schwer auseinanderkriegt.
Ja, mein Name ist Konrad Elmer. Ich war damals Mitglied der gemeinsamen Verfassungskommission. Und möchte mich ein bisschen gegen das Argument, was auch heute wieder auftauchte, wehren. Es war einfach nicht genug Zeit für eine ernsthafte Verfassungsdiskussion. Das stimmt nicht. Natürlich musste man schnell die Einheit Deutschlands hinkriegen. Aber anschließend hatten wir 4 Jahre Zeit in der gemeinsamen Verfassungskommission, ernsthaft über mögliche und seien es auch nur kleinste Ergänzungen zu diskutieren und da vielleicht irgendwas aus ostdeutscher Befindlichkeit oder so vielleicht Anregungen aufzunehmen. Und da muss ich einfach sagen, ich habe das Ganze als eine unheimliche Angst der westdeutschen Elite dort auch im Ausschuss erlebt. Es könnte irgendwas aus sozialistischen, kommunistischen Ideen da in die schöne Verfassung geraten. Die ganze Konstruktion war ja von vornherein so angelegt, dass selbst eine große Mehrheit in dieser Verfassungsausschuss nichts in die Verfassung bringen konnte gegen den Willen der regierenden Mehrheit. Und es reichte nicht mal eine relativ große Mehrheit, die wir hatten zum Beispiel für so eine kleine Idee, die zusammen auch mit einer CDU-Abgeordneten entwickelt worden war. Wir wollten die Begriffe Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn als ethischen Impuls in die Verfassung bringen. Natürlich kann man behaupten, wie es dann auch von unseren Gegnern gemacht wurde, ist doch alles in der Würde des Menschen schon enthalten. Ja, aber wenn die Würde des Menschen stark entfaltet wird, als Freiheitsrechte und immer stärker die Gleichheit, Frauenrechte und so. Aber wo ist eigentlich die Brüderlichkeit geblieben in der Entfaltung? Dann besteht da eben doch ein Ungleichgewicht, was sich dann in der Rechtsauslegung also auch dann einseitig zu einem exzessiven Individualismus verstärken kann und auch verstärkt in unserer Gesellschaft. Und es wäre ein gutes Gegengewicht gewesen, wenn man wenigstens diese kleine Ergänzung hätte durchgewunken.
Aber ich würde trotzdem noch mal das Argument der Zeitlichkeit versuchen zu stärken. Sie sprechen von den Kommissionsberatungen. Ich hatte den öffentlichen Diskurs im Blick. Wenn ich mir überlege, wie alleine über den Begriff der Rasse im Grundgesetz, im Grundrechtskatalog in den letzten Jahren gestritten worden ist, wie viele unterschiedliche Positionen es gab, diesen Begriff zu tilgen, obwohl er ja nur gegen den Rassebegriff eigentlich gemeint ist. Wie dann auf der anderen Seite der Hinweis kam, man muss das Grundgesetz in seiner Historizität deswegen nicht ändern, man weiß ja, was gemeint ist. Dann sieht man, wie vielfältig die Positionen sein könnten. Ich hatte, obwohl ich zuerst sehr dafür war, es kommen 2 deutsche Staaten zusammen, sie diskutieren eine neue Verfassung. Nachher hatte ich mir überlegt, nein, all das, was das Grundgesetz in einer gewissen Naivität auch möglicherweise, gerade im Asylartikel formuliert hat, das würde in einer öffentlichen Diskussion, die sich dann ja doch über einen gewissen Zeitraum erstreckt und nicht nur kommuniziert, Kommissionsarbeit ist, das würde so aufgelöst werden, dass wir diese naive Sicherheit des Grundgesetzes von 1949 nicht mehr bewahrt hätten.
Astrid Lorenz?
Als Politikwissenschaftlerin würde ich sagen, jede Verfassung, vielleicht auch als Ostdeutsche würde ich sagen, jede Verfassung lebt nur so lange, wie sie Rückhalt in der Bevölkerung hat. Wenn es nicht Menschen gibt, die aktiv die bestehende Verfassung mit Leben erfüllen, verteidigen auch im Zweifel, dann wird sie nicht leben. Und genau deshalb müssen wir eigentlich jetzt darauf schauen, dass man die Unterstützer des Grundgesetzes zusammenhält. Ich würde es jetzt drehen, das Argument. Man sagt auch gleichzeitig, dass eine gute Verfassung eher zu Friedenszeiten und günstigen Zeitpunkten entsteht, wenn nicht der Konflikt so hoch ist. In der Rückbetrachtung, auch wenn die Sorge Anfang der 90er Jahre groß ist, was könnten für Risiken entstehen? Was wollen die uns da vielleicht so unterjubeln? Es ist doch eher vielleicht heute problematisch, an eine Verfassungsdiskussion zu gehen als damals.
75 Jahre Grundgesetz. Das war das Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Aufarbeitung. Danke, sage ich Astrid Lorenz, Professorin für das politische System Deutschlands und Politik in Europa an der Universität Leipzig, Christoph Müllers, Lehrstuhl Öffentliches Recht Humboldt-Uni Berlin und Martin Sabro, Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.